Schön, euch zu sehen. Schön, dich zu sehen, liebe Christina. Ich schenke dir gleich mal einen Tee ein, weil wir sind hier eigentlich ganz unter uns und trinken einfach eine Tasse Tee miteinander. Ganz herzlich willkommen, Christina, hier im CVM. Wir kennen dich von deinen sehr ehrlichen Büchern. Eins davon habe ich da, da finden sich manche Gedanken vom heutigen Abend. Wir kennen dich auch von deinem netten Mann, der Hajo hat hier viele Jahre gearbeitet im Jugendtreff Nord. Man kennt dich als Autorin und Bloggerin und seit vielen Jahren bist du auch bei den Jesus Freaks in Stuttgart aktiv. Ich glaube in der Leitung auch und mit Gründungsmitglied oder so.
Ja, stimmt. Leitung nicht mehr, das ist der Hajo mehr, aber mit von Anfang dabei.
Genau. Okay. Mhm. Als wir überlegt haben, wer uns denn zum Thema tragfähige Beziehungen was Gutes sagen könnte, warst du die Erste, die uns eingefallen ist. Und du hast zugesagt zu kommen, trotz Corona, das finden wir super. Schön, dass du da bist, Christina.
Danke. Weil ich echt sagen muss, ich habe erst mal sehr vorsichtig eher abgesagt, weil ich mich nicht so kompetent fühle bei diesem Thema. Ich finde, das ist ja schon so was, wo man so sehr im Lernen drin ist. Und dann dachte ich, dem großen Seefeld im Esslingen irgendwas zu erzählen in der Hinsicht. Aber ich gebe einfach meinen kleinen Cent hier und lege es dazu in großer Respekt vor dem, was ihr hier seid, was Jesus auch hier macht, mit euch, durch euch. Genau, von daher ist mir eine Ehre, dabei zu sein heute.
Die Ehre ist auf unserer Seite. Das war sehr schön, die Mail, die sie mir geschickt hat, warum sie nicht die geeignete Referentin für den heutigen Abend ist, die war so stark, dass ich dachte, die brauchen wir unbedingt.
Ja, das ist in christlichen Kreisen so, wenn man sich demütig absagt, dann will der andere nicht recht, aber ich habe es halt ehrlich so gemeint. Aber
also wir gucken dann einfach mal, was jetzt dabei rauskommt. Gell? Wir haben uns das so gedacht, die Christina und ich werden uns jetzt so eine gewisse Zeit unterhalten. Ich sage jetzt keine Zeit, sonst guckt ihr auf die Uhr. Und nach einer gewissen Zeit gibt es dann eine Möglichkeit für euch, dass ihr Fragen stellt, per Slido oder per Papier, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und im zweiten Teil unseres Gesprächs kommen wir dann über eure Fragen ins Gespräch. Aber jetzt reden wir einfach mal miteinander. Christina, es gibt ja wirklich zig Bücher, Filme, Theorien über Beziehungen. Jetzt reden wir heute als Christen über Beziehungen, als christliche Gemeinschaft. Was macht denn das Besondere an Beziehungen unter uns Christen aus? Was ist der Schatz, das Geschenk von geistlicher Gemeinschaft?
Ja, also ich habe mir vorher, du hast mir die Frage schon gesagt, habe ich mir vielmehr spontan drei so kleine Geschichten ein, die mich da zum Staunen bringen. Das erste habe ich erst vor ein paar Tagen gehört von dem Bernhard Ott, das ist ein Theologe, ein Schweizer Theologe, und der hat uns erzählt, er war in einer Bibelschule, hat einen Vortrag gehalten im ehemaligen Jugoslawien und fuhr dann danach wieder zurück über die Grenze, und im Auto saßen Kroate, ein Serbe, ein Mazedonier und ein Kosovo-Albaner mit drin. Und der Grenzer hat dann die Pässe genommen, hat die angeguckt, hat ins Auto geguckt, wieder die Pässe, und hat gesagt, was macht ihr denn? Was seid ihr? Und der eine hat dann nur ihn angestrahlt und hat gesagt, das macht Jesus möglich. Ja, das hat mich sehr berührt. Was Ähnliches haben wir mit den Jesus Freaks mal erlebt, wenn wir im Palast der Republik saßen. Und da kam auch ein Kellner so um uns rum und hat die Biergläser abgeräumt, und wir haben gemerkt, ihm lag sowas auf dem Herzen, und er hat uns dann gefragt, also jetzt muss ich doch mal fragen, wie gehört ihr denn zusammen, wie passt ihr zusammen? Und wir haben so angeguckt, und da war ein Obdachloser neben einem Ingenieur und neben so einem Hippie-Mädel, neben so ganz normale, und wir haben einfach gesagt, wir sind Jesus Freaks, wir haben alle Jesus lieb. Und er war dann leicht verwirrt und ging wieder weg und hat den Kopf geschüttelt. Aber das ist so das eine, was mich fasziniert, dass bei Jesus sich Menschen treffen, wo man denkt, normalerweise, die gehören eigentlich gar nicht zusammen. Und Jesus ist der, wegen dem wir hier sind, und er ist der, der uns dann verbindet und eins machen kann. Und das zweite ist ein Satz von Klaus Vollmer, vielleicht die Älteren kennen den noch, ein ganz toller Theologe, der bereits verstorben ist, Evangelist. Der hat den Satz immer gesagt, sie hatten so eine Lebensgemeinschaft, den Hof Bautzen. Und er hat gesagt, bei uns gilt ein Satz, wir vergeben, bevor wir gesündigt haben. Den fand ich so toll, weil ich einfach für mich ausdrückt, wir rechnen damit, dass der andere an mir schuldig wird. Wir rechnen damit, dass wir enttäuscht werden. Und im Vornherein kann ich schon versöhnt sagen, du, ich vergebe dir jetzt schon mal. Das ist natürlich ein großer Anspruch, aber das hat mich immer sehr berührt, wie er das gesagt hat. Und das Dritte, wo mir einfiel, sind meine Eltern. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, ziemlich pietistischen Elternhaus, aber ich habe ganz hingegebene, treue Eltern, die Jesus nachgefolgt sind. Und jeden Mittwoch war in ihrem Wohnzimmer war Hauskreis. Wir haben immer die Stühle mit aufgestellt und uns immer gefreut, wenn die Leute aus dem Dorf kamen, waren wir so 10, 12 Leute. Und ich habe erlebt, wie die 40 Jahre zusammenkamen, mindestens, wie sich ihre Leben verwoben haben miteinander, wie sie miteinander gefeiert haben, gebetet haben, Bibel gelesen, in aller Einfachheit. Und ich habe mal gehört, dass so Mammutbäume deshalb ihre Kraft haben, weil sie sich die Wurzeln so ineinander wachsen, ja, und deshalb guten Sturm widerstehen können. Und für mich war der Hauskreis meiner Eltern jetzt im Nachhinein besonders, damals fand ich es manchmal langweilig, aber jetzt denke ich, das war wie diese Mammutbäume, die haben ihre Leben ineinander verwurzelt. Und als meine Mutter vor 2 Jahren knapp im Sterben lag, da kam bei ihr ganz viel Angst hoch, ganz viel Sorgen, wurden plötzlich so mächtig. Sie lag im Krankenhaus und ich habe echt gebetet und hatte immer schon Angst, abends wieder hinzugehen, wie es ihr jetzt geht. Und einen Abend bin ich hin und dann war sie nur noch am Strahlen. Und sie hat gesagt, Christina, es wird alles gut, wir sind so geliebt und ich freue mich so auf den Himmel. Und es ging immer weg. Ja, das war einfach da. Und ich habe dann die Krankenschwester gefragt, ob sie irgendwas, viel Morphium gekriegt hat oder irgendwas jetzt, was sich geändert hatte. Und ich sagte, nee, sie hatte Besuch. Und sie hatte Besuch von der Lydia. Das war so eine langjährige Weggefährtin. Die habe ich dann auf der Beerdigung getroffen. Und ich habe gesagt, Lydia, was hast du mit meiner Mutter gemacht? Die war danach ganz verändert. Und sie hat gesagt, ach, wir haben einfach zusammen gebetet. Ja, so wie sie es ein Leben lang gemacht haben. Das macht Jesus möglich. Das ist das, was für mich Schatz von christlicher Gemeinschaft ausmacht.
Boah, starke Bilder. Wir passen nicht zusammen. Jesus ist, der uns verbindet. Wir vergeben, bevor wir gesündigt haben. Ich glaube, dem Satz muss ich noch nachdenken. Das Leben ineinander verweben. Wir sind heute Abend beim Vorbereiten für heute Abend auf den Begriff tragende Beziehungen nochmal gestoßen. War ja gerade auch schon vorher die Frage in dem Video, was würdest denn du sagen, was macht gute, tragende, tragfähige Beziehungen aus, wenn man dich jetzt so schön gefragt hätte?
Also ich finde, es waren schon ganz viele tolle Antworten, wo ich eigentlich nur noch mal wiederholen kann oder wo mir auch so kam. Also ich dachte so an diesen Bibelvers, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So als Grundlage, diese Annahme zu haben, dass ich sage, ich nehme den anderen, wie er ist. Und ich will, dass der andere mich so nimmt, wie ich bin. Ich glaube, am Anfang in Beziehung, wenn man jemanden kennenlernt, ist ja oft so mal so eine Flitterwochenphase, wo man findet ihn ganz toll und sei auch ein toller Mensch. Und dann merkt man, gut, der hat doch auch seine Schwächen und seine Widersprüche. Und ich finde, wenn man dann weiterhin dieses Ja zum anderen hat, so wie Jesus auch das Ja zu mir hat. Aber wenn man immer wieder drum ringt, ja, und sagt so, ich nehme dich, den ganzen Packen, den du bist, das, glaube ich, hat was sehr Tragendes, dass ich echt sein kann.
Flitterwochenphase, das gibt es ja echt auch in Gemeinden. Ich habe das schon erlebt, ja. Da kommen Leute neu und, oh, ist das bei euch alles toll, oh, die sind alle so nett. Und irgendwie, da denke ich manchmal, ja, sind wir, aber sei mal ein Weilchen da, du wirst auch merken, es klemmt auch hier.
Genau. Ja, also das denke ich so zum einen, dieses Annehmen und dann auch, das kam auch im Video schon, dass man in schweren Zeiten, sagt man ja oft, dann sieht man, wo sind die tragende Beziehungen, wo sind Leute wirklich noch da, wo gehen sie weg. Ich habe mal den Begriff gehört von der Sarah Bessie, einer Schriftstellerin aus Kanada, Gartenfreunde. Das fand ich ganz toll, das hat sie so darauf gemünzt, dass Jesus, der im Garten war und in seiner Not war, dass er Jakobus, Petrus und Johannes, ich glaube, die 3 waren es, zu sich geholt hat und gesagt hat, betet mit mir. Und sie sagt, wir brauchen Menschen, die mit uns durchs Dunkel gehen, die bereit sind, für uns zu beten, auch wenn sie dabei einschlafen. Ja, und dass wir solche Gartenfreunde haben, dass ich auch selber so jemand von ein paar Leute vielleicht sein kann. Und einfach so Richtung Jesus, also ich glaube auch dieses Gefährtenschaft hinter Jesus her. Das ist für mich auch was Tragendes, wo ich merke, andere motivieren mich dazu, Jesus nachzufolgen, wenn mein Glaube müde wird. Und das war auch schon im Film, das fand ich auch interessant, so dieses, wie eine gesagt hat, dass man einander ehrlich mal was sagen kann. Und da glaube ich, da ist auch sehr schwierig, das ist oft so ein Knackpunkt in Beziehungen, wo man vielleicht auch sagen muss, ich erlaube dir, so ein paar Menschen in mein Leben reinzusprechen. Ja, weil oft denkt man, ja, das mache ich zwischen mir und Gott aus und so manche Themen darf so niemand reinreden. Ich musste an eine Freundin denken in Holland, Gerda heißt die, also ist ja egal, wie sie heißt, hört ja eh nicht zu, auf jeden Fall. Die ist in der reformierten Kirche aufgewachsen und hat dann so mit ungefähr 30 ein Studium für Theaterpädagogik angefangen. Und die war so vom Typ her so eine ganz taffe, harte Frau. Und die haben ihr innerhalb den ersten Wochen gespiegelt und haben gesagt, wie sie eigentlich drauf ist. Und sie ist aus allen Wolken gefallen. Und sie hat gesagt, Christina, ich bin in der Kirche aufgewachsen. Wir waren immer in Hauskreisen und so. Niemand hat es jemals zu mir gesagt. Ja, und wo ich auch gemerkt habe, wir haben auch eine Verantwortung füreinander in Liebe, uns manchmal auch Dinge zu sagen, die schwer sind von anderen.
Ja. Bei euch funktioniert es doch sicher gut, oder? Also die Jesus Freaks sind so eine kleine, eher überschaubare Freikirche. Manchmal, wenn ich es im CVM ein bisschen anstrengend finde, dann denke ich, ich gehe jetzt auch in die kleine, kuschelige Freikirche. Habt ihr da solche tragenden Beziehungen? Funktioniert das oder wie ist das bei euch?
Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, bei uns funktioniert super, aber wir kriegen immer wieder bescheinigt, wir sind eine beziehungsorientierte Gemeinde, aber wenn man klein ist, dann gibt es auch nicht viel anderes, was man sein kann, wie dass man einfach miteinander gute Beziehungen versucht zu leben. Ich glaube, wir sind sehr am Wachsen und in diese Richtung wollen wir gehen, aber wir scheitern auch sehr viel aneinander. Und was wir als Stärke haben, was uns Leute immer wieder sagen, ist dieses Echtsein-Können. Also wir gehen nicht davon aus, dass wenn jemand Christ wird, dass er dann sämtliche Probleme gelöst kriegt. Ich finde, dann fangen für viele ja erst die Probleme richtig an. Man kann bei uns auch noch nach vielen Jahren sagen, ich habe noch Alkoholprobleme oder ich kämpfe mit Pornografie und solchen Dingen. Das, glaube ich, ist schon eine Stärke von uns. Aber dieses ins Leben reinreden und den anderen wirklich so nehmen, wie er ist, ist immer sehr herausfordernd auch. Aber wir arbeiten dran. Und einander zu tragen, auch im Gebet. Also wir haben jetzt so eine Gebetsgruppe, das fand ich ganz gut, also durch Corona jetzt, wenn man sich nicht mehr so sieht. Und da kommen immer wieder Gebetsanliegen und man merkt, am Anfang habe ich es auch gefordert, wenn man von der Dreiviertelsgemeinde die ganzen Gebetsanliegen hört. Aber dann sieht man immer auf der WhatsApp-Nachricht 5 Hände, die sagen, ich bete schon dafür. Und das war für mich nochmal so ein, ja, fast so ein Bild dafür, wie wir uns gemeinsam tragen, also so dieses, Gott legt uns keine Last auf, die wir nicht zusammen tragen können. Ja, von einem ist manchmal zu schwer, für mich ist manchmal in dem Moment zu schwer, aber dann sehe ich, jemand anders trägt es mit. Ja, und da üben wir uns drin gerade.
Gemeinsam tragen, hast du gerade gesagt. Ich finde es immer ganz spannend, wer ist denn zuständig dafür, dass wir eine tragfähige Gemeinde sind? Manchmal nehme ich das so wahr, dass man sagt, also die Leitung soll dafür sorgen, dass es so ist. Oder die anderen sollen dafür sorgen, dass es so ist. Was ist die Rolle des Einzelnen? Was kann das ganz normale Mitglied eines Jesus Freaks, einer Jesus Freaks Gemeinde oder eines CVM tun, dass wir eine Gemeinschaft mit tragfähigen Beziehungen sind?
Also ich denke, das Erste und Wichtigste ist, unsere Beziehung mit Jesus zu pflegen. Dass wir das, diese Nummer eins haben, zu sagen, Jesus, ich brauche dich, du bist der Wichtigste für mich und ich will mich von dir lieb haben lassen. Weil die Annahme, die ich weitergebe, das ist ja auch was mir Jesus schenkt, wo ich merke, ich kann mich versöhnen mit mir, mit meinen Widersprüchen, weil er mich so lieb hat und dann werde ich auch gnädig mit anderen. Also so dieses von Jesus empfangen und weitergeben. Ich hatte mal mit Floyd McLang, wer den kennt, geredet von Jugend mit einer Mission, einer meiner großen Helden, der leider gerade seit Jahren schon im Wachkoma liegt. Und er hat zu mir gesagt, Christina, ich stehe jeden Morgen auf und sage, Jesus, sag mir noch einmal, wie lieb du mich hast. Also da denke ich, das ist sowas, sich fühlen zu lassen von Jesus und zu glauben, wie lieb er uns hat. Und dann können wir es weitergeben. Und dann denke ich auch in der Beziehung, also in Gemeinden, zu fragen, wo, wo kann ich dienen, Jesus? Wo kann ich Segen sein für andere? Dass nicht so meine Erwartungen immer mal in erster Linie stehen, sondern ja, wo kann ich mir auch meinen Kopf für andere zerbrechen? Bei uns ist es oft so, in Gemeindeversammlungen, dann reden die Familien für sich und die Singles für sich und jeder versucht, so seinen Platz zu haben. Und wir hatten mal eine ganz tolle Gemeindeversammlung und ich habe nachher gedacht, woran lag das? Und da war es so, dass ich das Gefühl hatte, jeder zerbricht sich so einen Kopf für den anderen. Ja, also auch die Singles haben sich plötzlich ganz engagiert geredet, wie die Kinder sich wohlfühlen können. Und die Verheirateten haben an die Singles gedacht. Und es war so was Heilendes, was in dem Moment war. Und ich dachte, das ist was Schönes, wenn man sich so von anderen Kopf zerbricht.
Gemäß diesem Jesuswort, jeder achte nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Ja, man hat ja schon oft sehr seine Begrenzung, seine Blickwinkel, seine Lebenssituation und die anderen sollen doch bitte sich drumherum gruppieren.
Ja, Und ich denke auch, also so diese, dass man vielleicht auch sagt, wir reden nicht schlecht übereinander. Also das hat mich sehr berührt, ich habe das Buch von der OJC dabei, wer das kennt, Wie Gefährten leben, Grammatik der Gemeinschaft. Und die haben das so ganz klar, das haben wir von denen eigentlich auch so ein bisschen übernommen bei den Jesus Freaks mal, wo wir sagen, wir wollen nicht hinterm Rücken von anderen reden und wir wollen gut übereinander reden oder halt direkt die Dinge klären. Mhm. Was die auch haben, was mir auch sehr gut gefallen hat, jetzt mal beim Durchlesen, ist, sagen wir, sind eine Erzählgemeinschaft. Ja, wir hören die Geschichten vom anderen an, wir nehmen uns Zeit. Da habe ich jetzt mit einer Nachbarin geredet, die war da mal ein paar Jahre und die hat gesagt, wenn FSJs da kommen, die haben immer viel FSJs und die Geburtstag haben, dann erzählen die ihre Lebensgeschichte, dann sagen die, erzähl uns deine Geschichte. Und ich denke, wenn man oft in Gemeinden auch in Konflikte ist und nicht weiterkommt, dann hilft es, dass der andere mir seine Geschichte erzählt und ich darf ihm meine erzählen. Ja, dass man auch gegenseitig die Wunden verstehen lernt und seine Leidenschaften und dafür sich Zeit zu nehmen, ich glaube, das ist auch was sehr Heilendes in Gemeinden.
Ja. Geschichte erzählen, das hat ja viel mit direkter Begegnung und Beziehung zu tun. Wir merken das immer wieder, wir haben schon sehr viel unser Programm im Kopf. Ja, da gibt es dann die großen Treffen und da gehen wir hin und dann machen wir das miteinander und jenes miteinander. Jetzt gerade bei Corona merken wir, oho, wenn die Programme irgendwie ausfallen oder nicht so funktionieren wie sonst, wie ist das denn dann mit den tragenden Beziehungen und wie ist das denn dann mit den Freundschaften und wie sind wir denn da beieinander? Wie erlebst du das in eurer Gemeinde? Programm oder Beziehung oder beides?
Ja, also ich finde es spannend, weil ich glaube, Corona in dem wirklich vielleicht auch was Gutes haben kann für uns als Gemeinden, dass wir so ein bisschen sehen, was trägt uns eigentlich wirklich. Ja, ist es unser Programm? Ist es das, was wir auf die Beine stellen miteinander? Was hält mich mit dem anderen zusammen? Ist es nur das gemeinsame Treffen oder dass wir gemeinsam ein Projekt haben? Und ich glaube auch gar nicht, dass man jetzt ganz viel machen muss, sondern dass man nur einfach erkennen darf und kann, Jesus ist derjenige, der uns trägt. Ja, und Jesus ist das Faszinierende unter uns, der uns verbindet und der sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir hatten in unserer Gemeinde so einen richtigen Crash, weil wir gemerkt haben, also nicht jetzt in Corona, sondern schon vor ein paar Jahren, wo wir gemerkt haben, unser ganzes Programm, unsere ganze Kraft geht ins Programm. Und da haben wir gesagt, wir lassen es mal das ganze Programm sein und wir treffen uns nur noch so. Und dann sind auch viele weggeblieben und wir haben auch gedacht, okay, Jesus, war es das jetzt? Dann kamen auch viele Konflikte bei uns hoch. Und es kam mir so vor, wir haben jetzt gerade einen offenen Kamin. Ja, im Heio sitze ich vor dem Feuer und er sagt, das ist jetzt, ich sage immer, es ist aus. Und er sagt immer, nee, da ist noch eine Glut, da kommt noch was. Und dann macht er ein bisschen Tür auf und dann kommt Feuer rein, Luft rein und dann kommt wieder das Feuer. Und so ging es uns in der Gemeinde, dass ich da ist doch nichts mehr. Ja? Wir machen auch gar nichts mehr. Und der Heio ist ja immer der Geduldigere und er sagt, jetzt warte mal ab. Und es war tatsächlich so, dass Gottes Geist wieder reingehaucht hat, dass Leute wieder angefangen haben, für Jesus zu brennen und ihn zu lieben. Und wir haben kein tolles Programm mehr gehabt. Wir haben einfach angefangen, ganz kläglich anfangen zu singen und Jesus die Ehre zu geben. Und da ist plötzlich so was Echtes gewachsen in der Zeit, was uns echt bereichert hat. Also für mich ist so eine kleine Auferstehung, wo wir miterlebt haben. Und vielleicht kann das durch Corona auch passieren, wieder neu zu sehen. Programme sind toll, coole Bands sind toll, ja, Veranstaltungen sind super, aber wenn das alles wegfällt, dann ist immer noch Jesus da. Und er ist das Faszinierendste und das Beste, was wir haben. Und er leuchtet vielleicht umso heller manchmal, wenn alles weg ist.
Vielleicht eine ganz gute Anregung auch für uns. Wir fragen uns ja immer, was hat die Zeit uns gerade auch zu sagen? Die Zeit zu nutzen, die Beziehung zu Jesus zu stärken, zu gucken, wo ist er, was sagt er mir? Und wenn ich eben kein Programm habe, nicht zu denken, jetzt ist mein geistliches Leben abgeschnitten oder jetzt ist Gemeinde abgeschnitten, sondern jetzt ist eine Zeit, wo Gott an uns wirkt, vielleicht an mir persönlich, vielleicht an unserer Gemeinschaft, an jedem Einzelnen. Ich würde vor dem Break, wo ihr dann Fragen stellen dürft, eine Frage bei dir loswerden. Du hast gerade so von Krise und Break oder wie das hieß geredet. Es ist ja nicht so, dass das Christen nicht streiten oder dass es bei Christen immer schön ist mit Beziehungen. Für manche ist ja das Thema auch ein belastendes oder belastetes Thema. Was würdest du sagen, wie gehen wir damit um, wenn wir scheitern oder wenn wir auch bei uns selber merken, ja, meine Liebe, meine Kraft reicht nicht, dass jeder irgendwie sich aufgehoben fühlt oder dass jeder irgendwie gut aufgenommen ist. Wenn wir merken, wir haben Menschen enttäuscht, wir haben Menschen verletzt, das gehört ja auch dazu, zur Gemeinde.
Ja. Ein Satz, immer nur einfiel, wo ich mal gehört habe, fand ich ganz gut. Jeder ist willkommen bei uns, aber es wird sich nicht jeder wohlfühlen. Also, dass wir uns das auch eingestehen, in unserer Gemeinschaft wird sich nicht jeder wohlfühlen. Uns werden immer Leute enttäuscht wieder weggehen. Ich habe gemerkt, für mich, ich hatte einen ziemlichen Burnout bei uns, ja, weil ich jemand bin, der viele Erwartungen hat an mich selber auch und Ansprüche und versuche, Erwartungen anderer zu erfüllen. Und dabei bin ich irgendwie zusammengekracht. Und es war aber heilend auch für mich zu merken, es liegt nicht an mir. Ja, und ich muss einen anderen nicht retten. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, Christina, ich habe zwei gute Nachrichten für dich. Die erste ist, es gibt einen Retter. Und die zweite, du bist es nicht. Ja, und sowas muss ich hören. Ja, wir können einen anderen nicht retten und wir dürfen das nicht vom anderen erwarten und ich kann es auch dem anderen nicht geben. Also wir werden immer wieder scheitern und ich merke, ich bin auch nicht sehr tragfähig. Also ich kann eine Meile mitgehen und bei der zweiten krache ich dann schon zusammen. Ja, dann muss jemand anders weitergehen. Also auch was hat man auch persönlich an Kraft bekommen von Gott, wo ist auch die Grenze, die ich habe, zu lernen. Und auch nicht in jede Lücke dann zu springen, weil ich glaube, manchmal sind die Lücken auch die Momente, wo Gottes Gnade reinkommt, ja, und wo Gott jemand anders beruft und nicht mich. Und dass Enttäuschungen einfach auch dazugehören in Gemeinschaft. Ich habe vom Dietrich Bonhoeffer noch, wenn wir sagen, wir müssen ja eigentlich was vom Bonhoeffer mal noch zitieren in dieser Sache, also Gemeinsam leben, dieses Klassikerbuch, Hammer, und er schreibt: Erst die Gemeinschaft, die in große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Fängt an, die ihr gegebene Verheißung im Glauben zu ergreifen. Er unterscheidet zwischen seelischer und geistlicher Liebe. In seelischen Beziehungen sind wir fordernd, voll Begehren. Bei der geistlichen Liebe ist Christus zwischen mir und dem anderen. Was bedeutet Christus zwischen mir und dem anderen? Christus steht zwischen mir und dem anderen. Darum darf ich nicht nach unmittelbarer Gemeinschaft mit ihm verlangen. Wie nur Christus so zu mir sprechen konnte, dass mir geholfen war, so kann auch dem anderen nur von Christus selbst her geholfen werden. Das bedeutet auch, dass ich den anderen freigeben muss, von allen Versuchen, ihn mit meiner Liebe zu bestimmen, zu zwingen, zu beherrschen. Also dieses den anderen auch freigeben, das fand ich sehr befreiend, ja, und auch herausfordernd.
Vielen Dank mal. Bis hier mit dem Bonhoeffer-Zitat gehen wir in die Pause. Ein paar Minuten Zeit. Das Musikteam wird nebenher spielen, instrumental, wo ihr eure Frage per Slido oder auf Papier stellen könnt an die Christina. Thank you. So, ich glaube, wir können starten.
Ja, dann lese ich jetzt mal die erste Frage vor. Und zwar, wenn Beziehungen zerbrechen, wie kann man damit umgehen? Das ist mal noch ein anderes Thema, was noch nicht angesprochen wurde. Was sagst du dazu?
Ja, das ist natürlich schwierig, aus welchen Gründen sie zerbrechen. Also ich glaube, manchmal habe ich auch schon erlebt, dass manche Beziehungen auch ungesund sind und dass es deshalb manchmal auch einen Bruch braucht, um so ein paar Schritte zurückzugehen und zu merken, ich lasse einen anderen so in Gottes Hand und ich ordne mich mal wieder so vor Jesus, wie es weitergehen kann. Wenn Beziehungen wegen Enttäuschung zerbrechen, ja, weil der andere vielleicht von mir enttäuscht ist, ist ja auch normal eine andere Frage, da kann man ja auch nichts machen. Ich denke, die beste Antwort ist wahrscheinlich dafür beten, Gott fragen, was zu tun ist.
Gut, oder? Ich bin immer noch ein Fan auch von Gesprächen noch versuchen zu führen. Mhm. Und selbst wenn man dann auch mal merkt, die Beziehung wird nimmer, finde ich es total klasse, wenn man die Dinge auch noch klären konnte. Ich glaube, da haben wir als Christen schon einmal einen Pfund, weil wir um die Vergebung durch Jesus wissen, dass wir auch versuchen können, Beziehungen nochmal zumindest zu klären. Mich tröstet es immer, dass es an der Bibel so Beispiele gibt, dass sich ein Paulus und ein Barnabas trennen oder dass man sagt, ja, man muss nicht mit jedem Best Friend sein und auch nicht mit jedem gemeinsam Reich Gottes bauen.
Denke ich auch, aber es gab ja dann, die haben auch eine gewisse Zeit gebraucht, glaube ich, bis sie wieder dann miteinander konnten. Ich glaube, manchmal braucht es auch eine Zeit, bis man dann wieder reden kann, ja, oder, aber ich denke auch, reden ist immer gut.
Ja, danke schön für eure Antworten. Dann die nächste Frage, die viele Daumen hoch bekommen hat, war: Ich stehe auf dem Spannungsfeld zwischen Zeit mit Familie, engen Freunden und vielen weiteren Freundschaften. Was tun?
Ja, ich glaube, das Hände hoch, wer das kennt, oder? Und dann täte ich noch dazu stellen und viele wichtigen Dinge im CVM und überhaupt. Ja, Christina, du bist hier da, um uns die Antworten zu geben.
Ja, genau. Ja, also ich finde es auch sehr schwierig und ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem, dass wir einfach zu beschäftigt sind. Und ich sehe, also wenn wir Jesus, wir wollen ja Jesus nachfolgen, Jesus war sehr verfügbar. Jesus konnte mitgehen, wenn jemand in Not war. Jesus konnte spontan reagieren auf Dinge. Und ich frage mich halt, das frage ich mich selber, wo schaffe ich in meinem Leben Raum oder wo kann ich auch durchaus mich da freier machen von manchen Geschichten, um diese Verfügbarkeit zumindest ein Stück auch zu haben in meinem Leben, dass ich sage, so jetzt ist vielleicht nicht geschickt, aber morgen Abend habe ich Zeit oder ja, ich denke, es ist eine Herausforderung an unser beschäftigt sein, auch manchmal so beschäftigt sein als Christen. Man hat ja auch so viele gute Aktivitäten und viele gute Beziehungen, Prioritäten setzen und trotzdem immer wieder scheitern. Ja.
Ich glaube, Jesus konnte verfügbar sein, weil Jesus auch Grenzen gesetzt hat. Ich mag sehr die Geschichte, wo er sich zurückzieht mit seinem Vater und dann kommen die Jünger und sagen, alle Welt sucht dich, Jesus, wir können uns das nicht leisten, dass du nicht verfügbar bist. Und er ist im Gebet. Also ich glaube, das ist so eine Grundkompetenz, die wir irgendwie lernen müssen, von Jesus her zu hören, was ist dran und was ist gerade auch nicht dran. Und uns auch als CVM immer wieder ehrlich zu fragen, sind wir so beschäftigt, dass wir gar nicht mehr den Impuls des Heiligen Geistes wahrnehmen. Hier ist gerade ein Mensch, der dich braucht oder das soll jetzt verfügbar sein. Also das wünsche ich mir mehr so immer wieder, eigentlich jeden Tag so von Jesus zu empfangen, zu sagen, nun Herr, was ist heute dran? Ich will heute wach sein und nicht schon verplant von morgens bis nachts.
Und ich glaube, es braucht auch immer wieder, jetzt nicht vielleicht mit was Menschen zu tun hat, aber Aufgaben, immer wieder das zurückschneiden und gucken, was ist noch dran oder was wuchert jetzt wieder in meinem Leben, weil viele Aufgaben sind, finde ich, wie Samen und die wachsen hoch. Und die brauchen Platz und dann verdrängen sie wieder was anderes und wir merken, eigentlich kommt nichts mehr zur richtigen Frucht, weil es sich gegenseitig Platz nimmt. Und da muss man auch lernen, glaube ich, also bin ich auch am Lernen, immer wieder mal was zurückzuschneiden und sagen, okay, da habe ich schnell Ja gesagt und jetzt muss ich doch ein Nein hinterher schieben.
kleiner Werbeblock, deshalb bin ich so fasziniert von den TM-Gesprächen, also Gespräche einmal im Jahr, wo man wirklich mal drauf guckt, was machst denn du eigentlich alles? Das ist bei uns so institutionalisiert, das kann man machen, muss man nicht. Und das finde ich immer wieder so hilfreich, wenn man dann mit jemandem drauf guckt und sagt, ja, das ist wirklich nicht sinnvoll, du verzettelst dich. Was ist das eine, was jetzt dran ist?
Ja, also jetzt ging es ja gerade in der Frage darum, was passiert, wenn ich so viele Beziehungen habe oder so viele Menschen und auf was soll ich mich konzentrieren? Es gab jetzt auch eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar gibt es ja auch Menschen, wie es in der Frage heißt, die gar nicht so sehr auf Beziehungen stehen. Sie fühlen sich sogar unwohl unter Umständen, wenn es um Beziehungen geht. Was sollen die tun? Und da gab es noch eine andere Frage, die vielleicht auch in eine ähnliche Richtung geht. Und zwar... Ah genau, wie kann es gut gehen, wenn der eine viel mehr Gemeinschaft will als der andere oder die anderen? Passt vielleicht auch dazu.
Ja, gute Frage. Also eine Sache, wo ich auch gemerkt habe, wo man ein bisschen drauf achten muss, ist so das Introvertiert und Extrovertiert. Ja, dass manche Leute einfach mehr um sich herum brauchen, manche Leute brauchen 1:1 Kontakte. Ja, ich habe mir mit einer Freundin unterhalten, die sehr, sehr introvertiert ist. Sie hat gesagt, sie stresst es ungemein, wenn wir zusammen uns als Gemeinde zum Frühstück treffen. Da ist sie schon völlig fertig und ist froh, wenn jetzt ein Programm kommt, nämlich die Predigt, dass man da auch so ein bisschen guckt, was kostet mich denn viel Kraft und wo ist eine Art von Beziehung, wo ich mich wohlfühle und wo ich ja auftanken kann und wo ich merke, das ist so mein Ding. Also ich glaube auch, dass manche Menschen mehr Bedürfnis nach Beziehung haben. Und manche wenige, aber dass man sagt, ich habe gar kein Bedürfnis nach Beziehung. Was würdest du da sagen, Gabriele?
Naja, also ich glaube, die Bandbreite, das ist klar, die kennen wir auch unter uns. Manche wird es echt schnell zu viel und manche können nicht nur mit, komm, lass uns nochmal eine Austauschrunde machen. Ich kenne durchaus liebe Menschen, die das können das gar nicht leiden, wenn man jetzt wieder diese Austauschrunden machen muss und irgendwie mal kurz aus dem hohlen Bauch erzählen, wie es einem wirklich geht. Ich glaube, da müssen wir uns auch Freiheit geben. Also ich möchte auch jeden ermutigen, der denkt, ah, jetzt ist mir das gerade alles zu beziehungsorientiert. Man kann auch mal in einer kleinen Gruppe sagen, ach ihr Lieben, ich möchte jetzt gerade nicht was Persönliches erzählen, aber ich bete gern für die, die es erzählen oder so. Also ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen frei und liebevoll miteinander umgehen. Da passt für mich auch das, was du vorhin gesagt hast. Gucke, was braucht auch der andere. Also ich hoffe, dass unsere Gemeinde nicht so viel Wert auf Beziehung legt, dass sie Leute erschlägt, die jetzt eher ein bisschen die Distanztypen sind. Und trotzdem braucht auch die Distanztypen die anderen.
Ja. Ja, danke schön. Coole Gedanken. Dann die nächste Frage ist, wie kommt man von einer Dienstgemeinschaft zu einer tatsächlichen Gemeinschaft?
Muss ich dir dazu erklären, wir haben so alte Formulierungen, die immer wieder auftaucht. Wir sind Lebens- und Dienstgemeinschaft oder Dienst- und Lebensgemeinschaft und je nachdem. Und manchmal haben wir das Gefühl, ha, vielleicht viel Dienst, wenig Leben. Aber das habe ich bei dir rausgehört, das war so ähnlich bei euch.
Ja, also ich glaube, dass mir immer wieder auch die, wie du vielleicht jetzt gesagt hast, sich die Freiheit zugesteht, dass man Pausen braucht. Also wie wenn man jetzt zusammen Musik macht oder so, ja. Einheit hat ja was von diesem Symphonie, wir klingen zusammen. Und dass der andere sein darf mit seinem Klang. Und es ist für mich was anderes wie, der muss jetzt eine Aufgabe haben oder ein Geschäftle, damit er hier bei uns nützlich ist, sondern er, das, was er einbringt mit dem, wie er ist und wie er im Moment ist, vielleicht mit seiner Zerbrochenheit, mit seinen Kämpfen, ja, mit der müden Mama, ja, was kann die einbringen, ja, indem sie nämlich so einen Blick hat für andere und indem sie nämlich keine Aufgabe hat, nur Mama sein gerade, aber sie sieht vielleicht manches, was andere nicht sehen. Also, dass jeder mit dem, wie er ist, ein Klang eben schon ist und nicht nur irgendwas erst eine Aufgabe braucht, um nützlich zu sein. So verstehe ich das.
Ja. Aber da, glaube ich, ist Corona gerade so ein Lernfeld, weil manches, was wir miteinander an Dienst hatten, im Moment nicht geht. Und da ist schon jeder auch gefragt, wie lebe ich jetzt gerade Gemeinde? Und wo werde ich mal selber initiativ und ruf jemand an, lad jemand ein, geh mit jemand spazieren. Also irgendwie denke ich, Corona hat für uns gerade auch Chancen, um das tragfähige Beziehungenfeld nochmal mehr zu entdecken.
Und vielleicht auch da, wo die Aufgabe auch eine Identität ist, gell? Oder wo man denkt, das ist jetzt so meins, was ich habe, ja, und jetzt fällt es weg. Was bin ich da noch in der Gemeinschaft, wenn ich das jetzt gerade nicht beitragen kann? Ja, aber zu wissen, ich als die Person bin wichtig und wertgeschätzt von Gott und von anderen so.
Ja, also da muss ich mal kurz einen Kommentar vorlesen von Anonym. Ohne Frage, ihr zwei macht das klasse.
Oh.
Haben wir denn noch Zeit, habt ihr noch Kapazitäten für eine Frage?
Also mich würde ja die mit den Generationen nur interessieren, ja, die ich da vorher gelesen habe. Wäre das die nächste?
Ja, genau, dann nehmen wir das als letzte Frage, ja. Wir als CVM mit viel Jugendarbeit, wie können wir Generationen verbinden und einbinden?
Ah, da hätte ich furchtbar gerne eine richtig gute Antwort von dir, Christina.
Da bin ich ganz schlecht, weil wir haben ja leider nur eigentlich nur eine Generation bei den Jesus Freaks im Moment und die Kinder noch dazu. Und uns fehlt es sehr. Also ich kann eigentlich nur von dem Standpunkt sagen, ich würde es sehr wertschätzen, die Älteren zu haben, die mit ihrer Weisheit, mit ihren Lebenserfahrungen, mit ihrer Treue, mit dem, wo sie auch vielleicht so ein bisschen auch zur Ruhe gekommen sind und so tiefe Glaubensbrunnen haben, wenn die uns was weitergeben könnten. Und die Jugendlichen, uns fehlen echt so die Teenies, die Jugendlichen, die so brennend vorangehen und so, ja, das so gegenseitig so wertzuschätzen, also uns fehlen die sehr und ich finde es sehr bereichernd, dass ihr das habt. Oder war das jetzt nicht auf die Frage eingegangen? Das
finde ich eine heiße Antwort. Wir haben es nicht, es fehlt uns. Also vielleicht ist das schon die Antwort, ob jede Generation das als bereichernd sieht. Also das ist ja manchmal auch anstrengend. Also sag mir, wie laut du die Technik willst und ich sage dir, wie alt du bist und dann können wir uns darüber unterhalten, wie laut es hier zu sein hat. Es ist leichter, wenn das nur 18-Jährige sind oder nur Senioren. Und da gibt es ja manche Punkte, die das auch anstrengend machen. Aber zu sagen, Mensch, es ist ein Reichtum. Nutzen wir ihn. War da jetzt gerade eine Wortmeldung? Also die Frage ist, warum das bei euch so ist, warum ihr keine Älteren habt.
Also wir sind eigentlich mit der Bewegung, wir sind, sag ich mal, drin alt geworden so ein bisschen. Also das war ja schon so ein Aufbruch, glaube ich, kann man sagen, in der Zeit, wo das auch wichtig war, so dieses echt sein können und ich will jetzt meine Musik hören und ich will meine Sprache sprechen und ich brauche den ganzen Ballast von Kirchenorganisationen außenrum gar nicht. Und da ist natürlich viel jetzt. Also es gibt auch Jesus-Free-Gruppen, wo auch noch Jüngere kommen, aber inzwischen würde ich schon sagen, also die jungen Coolen, die gehen jetzt nur noch zu den Jesus-Freaks, die gehen so ICF oder sonst wohin. Also wir sind schon auch eigentlich jetzt alle so zwischen 30 und 50 und dann eben junge Familien mit Kindern. Ja.
Aber mich bewegt es gerade richtig, weil ich denke, ja, es ist ein Schatz, dass wir die Generationen haben und verbinden wir uns und verbinden wir uns, dass wir diesen Schatz pflegen und nicht verlieren. Das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, da müssen wir drum ringen und zwar alle. Ist mir gerade nochmal sehr eindrücklich, das so zu hören. Ich glaube, das ist ein Reichtum, den wir auch haben. Ach, ich würde gerne stundenlang mit dir reden, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal irgendwie langsam. Du wolltest noch ein kleines
Ich habe was
Zitat
zum Lesen. Du hast gesagt, und witzig, also Gott, glaube ich, macht es. Also es passt jetzt so unglaublich zu dieser letzten Frage. Deshalb würde ich es gern vorlesen. Es ist nicht von mir, es ist gut. Wie gefährt ein Leben? Daraus kommt's. Und zwar ist es ein kleiner poetischer Text von dem Dominik Klenk. Ich muss es noch schön finden hier am Anfang. Das heißt Gefährten des Lichts. Wo sind sie, die Alten, die Glauben haben wie tiefe Brunnen, die erfahren durften, dass die Quellen der Kraft selbst in glühender Hitze noch sprudeln, die in der Wüste versenkt und verdurstet und doch in der Nacht vom Tau des Lebens aufs Neue benetzt und erweckt wurden? Wo sind sie, die Jungen, die unerschrocken Hoffenden, die sich der Resignation entgegenstemmen, weil sie noch in tiefste Nacht spüren, dass der Tag dämmern wird, die ihre Hände beten zum Kampf erheben, im Vertrauen, dass die Arme des Kommenden stark sein werden, im Lieben. Wo sind sie, die Gefährten? Gemeinschaft der Beherzten, die alles riskieren und vertrauen, dass der Geist des Herrn, der den Tod überwand, leidenschaftlich in ihrem Leben wirken und sie zusammenschmelzen darf, damit keiner allein stehe, wieder das Dunkel und das Licht aufstrahle für viele.
Vielen Dank dir. Die Frage ist jetzt, was war dein Satz? Wir haben ganz viel gehört. Wir gehen davon aus, dass wenn wir uns einfach hier unterhalten, dass Gott redet. Ganz unterschiedliche Dinge zu jedem von uns. Und wir haben jetzt eine kurze Zeit, wirklich eine kurze, mal zu überlegen, wofür möchtest du vielleicht danken im Blick auf die Gemeinschaft, in der du lebst? Oder was wird dein Beitrag sein, dass der CVJM eben ein Ort der tragenden Beziehungen ist? Wo hat Gott dich angesprochen? Wo bist du als Junger oder Alter oder irgendwo dazwischen drin? Wir haben eine kurze Zeit der Stille mit Musik, Begleitung und dann möchten wir beten. Hör jetzt hin, was für dich wichtig ist, nicht für die anderen. Wir möchten jetzt beten. Ich lade euch ein, zu Hause laut hier leise mitzubeten. Es wird auch kurze Pausen geben, wo man da ganz persönlich sagen kann, was man Jesus sagen möchte. Ich beginne und die Christina beendet dann. Jesus Christus, du bist der Herr der Gemeinde und aus der Beziehung mit dir kommen alle unsere Beziehungen. Und ich möchte dir danken für das, was du uns an Beziehung geschenkt hast, an tragender Beziehung bei den Jesus Freaks hier im CVJM, in Freundschaften, in Familien. Danke, Herr, für die Menschen, mit denen ich Beziehung leben darf, mit denen wir Beziehung leben dürfen und für alles, was wir da an Tragen und wertvoller Gemeinschaft erleben. Und Jesus, wir haben gerade diese Frage gehört, wo sind sie, die Alten und die Jungen? Und Herr, ich möchte dir das sagen, wir möchten dir das sagen, hier sind wir. Als Alte, als Junge, als die mittendrin. Du hast uns berufen in die Gemeinschaft und wir wollen unseren Beitrag geben unsere Erfahrung oder unseren Mut. Das, was wir gelernt haben im Leben, das, was wir hoffen, die Kraft, die Weisheit, die Unbekümmertheit. Jesus, wir stellen uns dir zur Verfügung mit dem, wie wir sind. Herr, du hast uns angesprochen. Lass jeden von uns den Beitrag leisten, den er oder sie leisten kann. Dass unsere Gemeinschaft so ein Ort bleibt und immer mehr wird, wo tragende Beziehung erlebbar ist zu dir und zu Menschen.
Und sie hört im Esslingen, ich will euch segnen. Mit der Liebe von eurem Vater im Himmel, der euch sieht, der euch wertschätzt, vor dem eure Geschichte wertvoll ist, der euch durchträgt und getragen hat und der Zukunft und Hoffnung für euch hat, der reinigt und Gold durchs Feuer bringt, der euch bewährt macht, der eure Strahlkraft noch vergrößern wird, im Dienen und in der Liebe, in der Hingabe und in dem Wissen, wie geliebt ihr seid. Ich segne euch mit der Liebe des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gemeinschaft, die euch trägt. Amen.